Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit einem der einflussreichsten Soziologen der Gegenwart, Heinz Bude, zugeschaltet aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Grüße Sie erstmal.
Ich grüße Sie.
Sie haben sich intensiv mit der 68er Generation beschäftigt. Sie selbst waren damals 14 Jahre. Wenn Sie einem heute 14-Jährigen erklären würden, was war das damals für eine Zeit? Wie machen Sie das?
Na, ich würde denen erklären, dass es für manche eine Zeit war, wo Dinge neu gemacht worden sind, wo man neue Häuser gebaut hat. Und für andere eine Zeit war, die dachten, sie sind irgendwie in der Grube und wissen nicht, wo sie nach vorne und zurück gehen sollten. Also eine Zeit des Neuaufbaus und gleichzeitig eine Zeit der Depression. Eine sehr merkwürdige Zeit.
Aber da prallen ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen aufeinander.
So ist es. Die 68er oder die erste Generation, die für die Bundesrepublik sehr wichtig geworden ist als jüngere Generation, waren die sogenannten Flakhelfer. Das sind Leute, die um 1928 geboren sind, also die Helmut-Kohl-Generation, das ist 1930 gewesen. Und für die waren die 50er Jahre eine großartige Zeit. Da konnte man neue Dinge machen, da konnte man in Amerika studieren, da konnte man Sartre lesen. Und für die 68er, die, sagen wir mal, 1945 zwischen so gerade mal 5 oder 6 Jahre alt waren, also 1940 Geborene beispielsweise, für die waren die 50er Jahre eine Zeit von schlimmen und für sie jedenfalls empfundenen leeren Behauptungen von Autoritäten, von einer Lüge des Weitermachens und von einem Neuaufbau, der sich im Grunde als ein Popanz für sie dargestellt hat.
Und Sie selbst haben eine ganz besondere Beziehung auch zu den 68ern und eben auch zu der Flakhelfer-Generation, die Sie gerade angesprochen haben. Und Sie schreiben dann auch in Ihrem Buch Adorno für Ruinenkinder, dass Sie den Flakhelfern eigentlich dieser Generation von vornherein sehr sympathisch gegenüberstanden, aber der 68er-Generation eher distanziert. Haben Sie für sich ergründen können, woher das kommt?
Ja, es hing damit zusammen, dass die 68er, die ich in meinem Leben zuerst gesehen habe, tatsächlich Korthosen anhatten, die Männer. Und die Frauen so ein bisschen wie Mais Pilz aussahen, zur Sache Schätzchen, hatten schon etwas kürzere Röcke. Das waren die Referendarinnen und Referendare, die wir auf dem Gymnasium, man muss das wissen, ich war sogar noch im jungen Gymnasium, das gab es damals noch.
In Wuppertal.
In Wuppertal. Und wir kriegten relativ schnell heraus in der Klasse, dass man bei denen irgendwie nur Gesellschaft schreiben musste in einem Aufsatz. Und dann war das schon die halbe Miete. Die wollten einem beibringen, dass Werbung mit geheimen Verführern arbeiten würde und dass man total aufpassen müsse, nicht manipuliert zu werden. Ich habe sie also eigentlich so mit 16 und bis zum Abitur relativ distanziert betrachtet. Und dieses Gefühl hat sich auch in meinem Studium, hat mich nicht verlassen.
Es klingt so ein bisschen an, als sei da auch eine gewisse Doktrin, die Sie gespürt haben, innerhalb dieser Generation aufgekommen.
Na jedenfalls, Sie haben ganz schön viel Wind um sich gemacht. Sie müssen sich auch klar machen, als ich 1972 angefangen habe zu studieren, da war das, die frühen 70er Jahre waren auch eine relativ düstere und wahnsinnige Zeit. Da gab es nach 68 die sogenannten Parteiaufbauorganisationen. Da gab es also Leute, die waren eher so Moskau-treue Spartakisten. Dann gab es irgendwelche Maoisten, die für die Kulturrevolution waren. Dann gab es aber auch Reformisten, die ein bisschen eher der SPD angehörten. Und man sollte sich sofort irgendeiner Gruppe zuordnen. Und es war so eine Art interne Kampfsituation, wo ich auch dachte, wie kann man da eigentlich einen Stich machen? Und deshalb bin ich sehr schnell zu den Trotzkisten gegangen, weil die im Zeichen der permanenten Revolution immer eine Beobachterposition zu alledem eingenommen
Verstehe.
Haben.
Verstehe. Es wären es Leute mit dem Soziologen Heinz Bude. Sie haben gerade eine Geschichte von 1968 veröffentlicht. Da haben Sie Schriftsteller, Professoren, Frauenrechtlerinnen getroffen. Gibt es etwas, was all die Befragten, die Sie getroffen haben, gemeinsam haben?
Ja, und das war sehr überraschend für mich. Als ich diese Gespräche vor, mehr als 25 Jahren gemacht habe, da habe ich eine sehr merkwürdige Erkenntnis gewonnen. Ich wollte mit denen eigentlich über 68 sprechen und stellte fest, dass sie immer über den Krieg reden wollten. Und zwar nicht über den Vietnamkrieg, wie ich auch vielleicht annehmen musste, sondern über den Zweiten Weltkrieg. Es ging sehr viel darum, über die Kindheit dieser Generation, schon damals, als die jünger waren, als ich jetzt bin. Und das war für mich eine sehr große Überraschung. Einer sagte mir sogar, der ein sehr wichtiges Buch in der marxistischen Diskussion geschrieben habe, er habe in diesem Buch eigentlich nur seine eigene Familie analysiert und dann herausgefunden, dass das auch für den Kapitalismus klappen würde. Also sehr, sehr merkwürdig. Und dann merkte ich, was ist das eigentlich für eine Kindheit? Was ist das für ein Lebensfonds, aus denen die leben? Und dann kam ich zu dem Schluss, es handelt sich eigentlich um eine Generation von Kriegskindern, die im Alter von 5 bis 6 Jahren eine apokalyptische Kindheit erlebt haben in der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Also eine Gesprächspartnerin, das war für mich sehr eindrucksvoll, erzählte mir, wie sie Anfang 1945 an der Hand ihrer Mutter, an der anderen Hand war ihre Schwester, durch das gerade von einem Bombenangriff heimgesuchte Berlin geht, vom Bahnhof, vom Anhalter Bahnhof zum Bahnhof Friedrichstraße. Und sie sagte mir, da bin ich durch die Hölle gegangen. Und ich habe mich ab dann dafür interessiert, wie man aus so einer Situation eigentlich wieder dazu kommt, ein Gefühl für das eigene Leben zu gewinnen.
Aber wie erklären Sie sich dann gleichzeitig auch den gewaltsamen und politischen Protest der 68er, der eben auch in einen Terror geführt hat?
Sie müssen sich klar machen, dass das eine Generation ist, die von Anfang an die Grammatik des Krieges kennt. Die haben die ersten bewussten Bilder von ihrem Leben innerhalb von Ruinen, innerhalb von Trümmern gewonnen und zum Teil sogar Luftangriffe miterlebt. Das heißt, für die war von Anfang an klar, um das in ihrer späteren Sprache zu sagen, dass Gesellschaft ein Gewaltzusammenhang ist. Man kann Gesellschaft gar nicht ohne Gewalt denken.
Aber ist dann die Sehnsucht nach Frieden nicht eine umso größere?
Wenn man der Meinung ist, dass der Frieden trägt, aber ihre Erfahrung in den frühen 50er Jahren war, dass der Friede ein Betrug ist und dass die Autoritäten, die dort auftreten und sagen, so, jetzt geht es wieder weiter und wir vergessen mal, was gewesen ist, dass die im Grunde sich in eine Scheinwelt hineinmanövriert haben. Jedenfalls war das ihr Eindruck als Heranwachsende. Und aus diesem Impuls heraus entsteht dieses unglaubliche Gefühl von Befreiung. Man will sich von diesem allem frei machen, von diesen Menschen, die glauben, sie haben ein bisschen Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen 1954 und dann können sie sagen, wir sind wieder wer. Und sie haben das Gefühl, sie sind eigentlich nichts. Und dieses Gefühl dieser Phantomrealität kriegt dann einen explosiven Ausdruck in den Jahren um 1968. Und insofern, um auf Ihre Frage auch direkt nochmal zurückzukommen, glaube ich schon, dass der Terror der Roten Armee-Fraktion, der dann in dem furchtbaren Jahr 1977 endet, aus der Mitte der 68er-Bewegung gekommen ist.
Und Sie haben Ihrem Buch den Obertitel gegeben, Adorno für Ruinenkinder, über die 68er. Ist das so zu verstehen, dass die Nachkriegsgeneration mit Adorno ein Sprachrohr für sich gefunden hatte?
Ich glaube ja. Ich würde es noch schärfer formulieren. Adorno war für sie der Führer durch die Hölle. Adornos Philosophie, müssen Sie sich klar machen, ist eine Philosophie des Überlebens. Adorno ist jemand, der dem Völkermord entronnen ist und sehr früh nach Frankfurt am Main zurückkehrt und immer von dem Phantasma beherrscht ist, dass er eine Überlebensschuld hat. Er kann sich nicht eigentlich erklären, warum er noch lebt und Angehörige seiner Familie, Angehörige seines Volkes ermordet worden sind.
Aber galt Adorno nicht auch als Kulturpessimist? Also wo Marx noch an die Arbeiterklasse glaubte, sprach Adorno ihr das revolutionäre Potenzial komplett ab.
Richtig. Adornos Philosophie ist eine Philosophie über den versäumten Augenblick. Eine Philosophie darüber, dass die Philosophie sich nicht hat verwirklichen können. Und wie können wir jetzt eigentlich weiterdenken nach dem Versäumten? Das hat bei den 68ern mitten ins Herz getroffen. Es gibt etwas Versäumtes, es gibt etwas nicht zustande gekommenes. Es gibt diesen glitschigen Boden des kommunikativen Beschweigens einer furchtbaren Vergangenheit. Und da sagt einer wie Adorno, Befreiung, gutes Leben, richtiges Leben gibt es nur, wenn wir durch die Depression der Erkenntnis des Versäumten gehen.
Herr Wude, das lässt sich so mit meinen Bildern über die 68er gar nicht vereinbaren, wenn man da ekstatische Bilder sieht und all das, was natürlich auch da ist, der Protest auf der Straße, gewaltsamer Protest, das klingt so wenig nach Depression, die Sie da gerade beschreiben.
Naja, so wunderbar und so leicht, so swingingmäßig war das teilweise auch gar nicht. Das war eine ziemlich bierernste Angelegenheit, die immer durchsetzt war mit irgendwelchen merkwürdigen revolutionären Fantasien, wobei eine große Rolle spielte, versäumte Situationen der Weimarer Republik nochmal durchzuspielen. Rudi Dutschke hat Geschichte und Klassenkampf von Lukács in seiner Aktentasche und hatte diesen gesamten Text, den es als Buch nicht mehr gab, sozusagen aufgeschrieben und da Kopien von gemacht über Vervielfältigungsmaschinen. Und das wurde diskutiert, um zu sagen, können wir wieder einen Klassenkampf haben und unter welchen Bedingungen kann der eigentlich stattfinden? Angesichts einer Situation eines Aufstiegs und eines Wirtschaftswunders, das müssen Sie sich mal klar machen, dass so die Geschichte von 68 gelaufen ist. Und natürlich gab es auch etwas Ekstatisches in dieser Generation. Und das ist eigentlich dieses Gefühl, man sitzt Mutterseelen allein am Radio und hört einen Song von Bob Dylan oder von Jefferson Airplane und weiß, das sind meine Stimmen, das ist meine Musik. Und das war natürlich grandios.
Ja, Sie haben in Ihrem Buch auch jemanden besucht, der eben auch, wo Sie das Radio gerade erwähnen, der beim Radio gearbeitet hat, beziehungsweise Sie, die Feministin Adelheid Guttmann. Und die sagt dann eben auch, dass sie letztendlich sich toll und links empfunden habe, aber sie habe zu der Zeit einfach auch das nachgeplappert, was angesagt war. Trifft das auf viele 68er zu?
Ich glaube, auf nicht wenige, denn sie sagt auch, in welchem Rahmen dieses Nachplappern gegangen ist. Und es ist eine wunderbare Formel, die sie so en passant sagt, dass 68 der Ausdruck einer enormen Sehnsucht nach Welt war. Nämlich Ausbruch, herausgehen, die Idee unter dem Pflaster liegt der Strand, eines der berühmtesten Formeln des Mai 68 in Paris. Das war diese Vorstellung, wir können etwas anders machen, wir können die verbauten Zustände zum Tanzen bringen und dann gibt es irgendwo ein kleines Moment des Glücks und ein kleines Moment des richtigen Lebens.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Einer der renommiertesten Soziologen in SWRs Leute, Heinz Bude, Sie haben sich mit den 68ern sehr intensiv beschäftigt. Die sind ja heute im Rentenalter. Was sagen Sie, was bleibt denn eigentlich von den 68ern?
Na, es bleibt jedenfalls nicht das, was man ihnen immer zugeschrieben hat. Also es bleibt nicht die Befestigung der Demokratie. Da haben sie auch ihren Anteil dran, aber das sind längerfristige Prozesse und da sind weitere Prozesse dazugekommen. Ich glaube, es ist auch nicht die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, die eigentlich von 68 ausgegangen ist. In den 80er Jahren gab es da eine berühmte Fernsehserie, die am Ende viel wichtiger war.
Aber Demokratie und Holocaust sind ja genau auch die Punkte, die sich die 68er eigentlich zuschreiben.
Richtig, und da sind sie, glaube ich, in einem großen Selbstmissverständnis befangen. Die große Leistung dieser Generation war die Unterbrechung der Nachkriegsgeschichte, die Einführung von Registern der politischen Leidenschaft, nachdem man ein Leidenschaftsverbot nach 1945 für die Politik aufgerichtet hatte, weil man dachte, das führt alles wieder in den Nationalsozialismus. Das war die große Leistung und es war die große Leistung, Befreiung nicht nur zu denken, sondern Befreiung zu praktizieren, ohne zu wissen, wohin das eigentlich führt, ohne auch nur zu wissen, was für Praktiken der Freiheit aus den Prozessen der Befreiung eigentlich resultieren. Das war ein ungeheuerlicher Vorgang für eine Generation, auf die eigentlich die gesamte westliche Welt als eine Generation gewartet hatte, die nicht mehr unmittelbar im Erwachsenenalter mit dem Krieg zu tun hatte, also in den Krieg involviert war als Täter, nicht als Täter in den Völkermord involviert war. Und jetzt dachte man, die bringen jetzt einen neuen Sound, die machen was Neues. Und was tun sie? Sie haben plötzlich die Imperative der politischen Leidenschaft, bringen sie auf den Tisch. Und das war sehr, sehr irritierend für das Publikum der gesamten westlichen Welt. westlichen Gesellschaft.
Die Studentenproteste, der gewaltsame Protest, die haben ja viele 68er immer wieder auch besucht im Laufe ihrer Beobachtung und mit ihnen gesprochen. Wie ist denn die Reflexion dahingehend? Gibt es da auch etwas wie eine Art Reue, dass man sagt, wir sind damals auch zu weit gegangen?
Natürlich, für jeden 68er, der einigermaßen beim Bewusstsein ist, ist der Herbst 1977 ein furchtbares Datum. Zu erkennen, dass aus den Befreiungsimpulsen, die sie in Bewegung gebracht haben, wo sie gesehen haben, die wollten die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen bringen, ist dann eine Grundopposition gegen die Wirklichkeit gewonnen, die darin gemündet hat, dass die Rote Armee-Fraktion der Bundesrepublik Deutschland den Krieg erklärt hat. Und dann gibt es dieses fast eine Art Traumphantasma für die 68er. Das ist der Bundeskanzler Helmut Schmidt im großen Krisenstab, der nochmal auftritt wie ein Weltkriegsteilnehmer, der er war, und sagte, wir werden siegen, auch auf die Gefahr hin, dass ihr den Arbeitgeberpräsident Schleyer ermorden werdet. Ihr werdet uns nicht, wir lassen euch nicht von euch erpressen. Und sie haben ihn dann ermordet und das war eine furchtbare Tat.
Es klingt eben auch nach einem Rückblick, nach einer in Anführungszeichen auch gescheiterten Generation.
Nein, ich glaube, sie ist überhaupt nicht gescheitert. Sie hat ein sehr, sehr wichtiges Motiv auf den Tisch gebracht. Und ich glaube, dass jede Art von Politik, die die Leute bewegen will, die vielleicht auch etwas aus der Leere des politischen Raumes, in dem wir doch insgesamt in der westlichen Gesellschaft hineingeraten sind, herausführen muss, nochmal eine Idee der Befreiung haben muss, ohne dass wir wieder auf solche Bedingungen setzen könnten von Befreiung, wie sie damals gewesen sind. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das in meiner Lebenszeit nochmal passieren wird, dass eine solche Befreiungsbewegung auftritt, aber dass das Motiv der Befreiung etwas sehr, sehr Wichtiges ist, wenn man die politische Frage stellt für eine gesamte Gesellschaft. Und die stellt man sich ja, wenn man politisch wählen geht. Und die Frage lautet, wie wollen wir eigentlich leben?
Soziologe Heinz Bude in SWR 1 Leute. Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand. Winston Churchill hat das mal gesagt. Würden Sie das auch über die 68er sagen?
Würde ich nicht sagen. Ich nehme die eigentlich ernster. Und ich glaube auch nicht, dass deren Leben durch ein Bonmot zu erledigen ist. Ich bin doch beeindruckt davon, dass eine Generation nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, in Japan, in der Lateinamerika es gewagt hat, Nein zu sagen zu einer Welt, die von sich selber glaubte, wir sind doch irgendwie jetzt auf dem richtigen Wege, nach einem furchtbaren Krieg und nach einem noch furchtbaren Völkermord. Und ich finde, diese Bereitschaft, Nein zu sagen und die Wirklichkeit insgesamt in Frage zu stellen, ist etwas, was auch einen Mut erfordert. Und dieser Mut geht, glaube ich, zurück auf diese eigentümliche Erfahrung, das Ende eines Kriegs miterlebt zu haben und wirklich auch in einem ganz persönlichen und existenziellen Sinne als Kind vor dem Nichts zu stehen.
Und was sagen Sie denn, wenn man jetzt die 68er in ihrer Gesamtheit betrachtet und überträgt auf das Jahr 2018, 50 Jahre später? Welche Aspekte würden Sie rausnehmen und sagen, die sind jetzt hilfreich in diesen schwierigen Zeiten, in diesen Zeiten, wo sich eine Gesellschaft eben auch spaltet? Was kann von damals aus der Erfahrung helfen?
Ich glaube, es kann etwas sehr, sehr Wichtiges helfen. Wir haben uns in der politischen Diskussion festgefahren mit dem Begriff der Gerechtigkeit.
Na, mit Gerechtigkeit ging die SPD in den Wahlkampf.
Und ist damit ziemlich untergegangen. Und ich glaube auch insgesamt, die Politik, die versucht, etwas zu ändern heute, will irgendwas immer was mit Gerechtigkeit machen. Und man sieht, dass das nicht wirklich weiterführt, weil Gerechtigkeit immer nur eine Art und Weise zu denken ist, was jemandem und was Gruppen unter bestimmten Bedingungen und Umständen zusteht. Und es ist vielleicht nicht mehr die Frage, oder immer die Frage, was steht einem zu, sondern dass es manchmal auch die Frage sein kann, wie können wir alle weiterkommen wie können wir alle einen Schritt in Richtung auf das nehmen, was man Emanzipation nennt. Also Gerechtigkeit ohne eine Idee der Emanzipation, Gerechtigkeit ohne eine Idee der Befreiung, in der sich alle befreien, die nicht nur für einen selber und die eigene Bezugsgruppe gilt, das, glaube ich, ist die ganz, ganz wichtige Botschaft von 68. Und Politik, die ein Fenster öffnet, muss immer auch eine Politik für alle sein wollen. Ob es es ist, ist eine andere Frage. Sein wollen und nicht nur eine Politik für seinesgleichen und unseresgleichen.
Herr Budde, was bedeutet das für unseren Alltag? Als Soziologe blicken Sie auch tief in Alltagsleben hinein, haben auch unterschiedliche Generationen analysiert, wie heute die 40-Jährigen, wo Sie sagen, na, die haben im Grunde das Lachen verloren. Wenn Sie das aus 68 eben auf die Generation der heute 40-Jährigen übertragen, was sagen Sie denen?
Na, ich glaube schon, dass die Formel vom Mut zum Sein gar nicht so schlecht ist. Das Leben beginnt erst dann, wenn man sich wirklich versucht, in eine Zukunft hinein zu entwerfen, ohne zu wissen, was daraus wird. Also die Klage, dass ich nicht weiß, was aus meinem Leben wird, dass ich nicht weiß, wie meine Bildungsinvestitionen aufgehen, dass dies nicht dazu führen kann für einen selber und für eine ganze Gesellschaft, dass man sich immer nur in seine kleinen Lebenswelten zurückzieht und Sorge dafür hat. Ich habe nichts dagegen, dass man sich große Sorgen über die Zukunft der Kinder in der Bildung macht. Aber wenn das das Einzige ist, dann sind wir in einer Gesellschaft gelandet, die das Vorstellungsvermögen ihrer eigenen Möglichkeiten verloren hat.
Wenn ich Sie da zusammenfassen darf und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das ein Appell an den Blick weiten und Mut zum Risiko.
Nicht Mut zum Risiko, weil Risiko heißt schon immer wieder, dass man die Unsicherheit in einen Algorithmus verwandeln kann. Das ist sozusagen
zu viel.
Zu viel, sondern Mut zur Gefahr.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Als mündige Bürger sich emanzipierten, so ein Satz, kann nur aus den 68ern kommen. Heinz Budde in SWR1 Leute. Als Soziologe haben Sie sicherlich auch die Sprache der 68er analysiert. Was hat diese Sprache ausgezeichnet?
Das war pur Surrealismus. Wenn Sie sich heute Reden anhören von Rudi Dutschke, dann merken Sie, es ist alles ein ziemlich wirres Zeug, was aber merkwürdigerweise überzeugend war zu einer Zeit. Und dann versteht man das eigentlich gar nicht. Man versteht es nur, wenn man weiß, dass diese surrealistische Zusammenballung von Adjektiven, von Ausrufen im Grunde der Versuch war, eine andere Sprache über unsere Wirklichkeit zu finden als diejenige des Einkastelns und Festsetzens, sondern eine, die darüber hinausgeht. Also irgendwo ein wirres, interessantes Zeug.
Die Tagebücher von Rudi Dutschke sollen teilweise so unverständlich gewesen sein mit langen Bandwurmsätzen, dass da wirklich niemand durchgeblickt hat. War das so etwas, so eine Sehnsucht nach besonderen Begriffen, nach einer Intellektualität vielleicht auch, die da durchkam?
Ich will es noch viel existenzieller sagen. Adorno hat gesagt, die einzige Chance für jemanden, der davongekommen ist, zu überleben, ist zu sprechen. Solange man spricht, lebt man. Und man muss es, glaube ich, so tief und so existenziell verstehen, was für die 68er an Theorie und an Theoriegeblabber, warum das ihnen so wichtig war.
Aber dieses Sprechen führte dann ja wirklich zu so einem großen Streit zwischen Adorno und seinen Studenten, dass es Menschen gibt, die sagen, dieser Zoff war die Ursache für seinen frühen Tod mit 65.
Adorno war herzkrank. Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Natürlich hat er auch interessante Schüler hervorgebracht, Hans-Jürgen Krahl zum Beispiel, den er sicher auch gemocht hat. Und Krahl hatte zum Beispiel diese Idee, dass Emanzipation sich aus der Praxis der Befreiung ergibt und wir sollten im Sinne des jüdischen Bilderverbotes uns kein Bild davon machen, wohin das alles führt, weil das am Ende nur zu einer Art von Totalitarismus mündet.
Ihr eigenes Verhältnis zu den 68ern hat sich gewandelt. Können Sie es mal beschreiben? Inwiefern?
Ich bin von der Situation der Beurteilung in eine Situation der Empathie geraten. Einer meiner Gesprächspartner sagte es mal so schön, nachdem ich das Aufnahmegerät abgeschaltet hatte, ich weiß gar nicht, was Sie sind. Sind Sie ein Therapeut oder sind Sie ein Richter? Und in gewisser Weise habe ich mir beide Positionen, sowohl die des Therapeuten wie des Richters in Bezug auf diese Texte, die ich dann nochmal gelesen habe, abgewöhnt. Und ich war eigentlich jemand, der versucht hat, das, wenn Sie so wollen, das elementar Menschliche in diesen Geschichten zu erkennen. Eine Art von Elementarisierung, von Befreiung für mich selber durchzudeklinieren. Und das, als ich diesen Gedanken gefasst habe, habe ich gemerkt, welchen Sog diese Texte auch für mich dann nochmal wieder ausgeübt haben.
Es klingt so ein bisschen an, dass eben diesen Nachkriegskindern genau diese Empathie von ihren Eltern eben auch gefehlt hat und dass sie das vielleicht erkannt haben während ihrer Beschäftigung mit den 68ern.
Das ist eine sehr geschickte psychoanalytische Interpretation, die ich nicht für falsch halte.
Die 68er stehen für sexuelle Revolution. Heinz Bude in SWRs Leute, Sie hinterfragen das und sagen, nee, das fing viel früher an. Warum das denn?
Naja, schauen Sie mal, Hildegard Knef, das war ja schon eine interessante Version einer deutschen Schauspielerin, die auch eine gewisse Präsenz gehabt hat, auch eine sexuelle Präsenz gehabt hat. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für die deutsche Nachkriegsentwicklung. Denken Sie an die frühen Zeitschriften, die es gab, Constanze. Da wurde schon quasi der Typ der Anschmiegsamen der Nachkriegszeit, die hatten schon wieder interessante Glockenröcke. Die fingen an, ein Zimmer für sich allein zu beanspruchen. Auch diese ganze Fähigkeit zum melancholischen Sex. Robert Mitchum mit diesen traurigen Augen. Also das ist jetzt ein Amerikaner. Aber Sie sehen, dass es ein erotisches Vibrieren in den späten 50er und frühen 60er Jahren gegeben hat. Und das, glaube ich, ist für die Fundamentalliberalisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft vielleicht genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger gewesen. Es gibt dieses berühmte Foto der Wohngemeinschaft.
Die Kommune 1, die sich nackt wie vor einem Erschießungskommando an die Wand gestellt hat,
genau,
meinen Sie wahrscheinlich.
Genau, der kleine Junge dann auf der rechten Seite zurück in die Kamera schaut. Es spricht einiges dafür, die Leute haben das nachrecherchiert, nicht ich selber, es spricht einiges dafür, dass sie sich für diese Aufnahme zum ersten Mal nackt gesehen haben.
Aber dennoch hat ja alles eine Entwicklung und Oswald Kolle, er galt dann als der Sexpapst der 68er, ab 69 gab es dann Dr. Sommer in der Bravo, die Aussprüche wie, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Also insofern lässt sich das doch nicht in Frage stellen.
Naja, nur, Oswald Kolle ist ein Flakhelfer, ist 10 Jahre älter als die 68er und Bravo, eine der ganz wichtigen Zeitschriften zur Lockerung des Männlichkeitsmodells im Nachkriegsdeutschland, also die Abkehr vom soldatischen Mann, die Aneignung der Lockerheit des amerikanischen Manns, das ist Peter Böhnisch gewesen, der später die Bild-Zeitungschefredakteur war. Der hat Bravo erfunden, auch ein Flakhelfer, der dann Regierungssprecher von Helmut Kohl war. Das darf man alles nicht unterschätzen. Ich will die 68er überhaupt nicht klein damit machen. Ich glaube nur, dass evolutionäre Deutungen im Grunde an dem Phänomen 68 vorbeigehen und eigentlich den existenziellen Einsatz dieser Generation missachten.
Aber gehörte auch nicht zur Erkenntnis dann dieser 68er Generation, dass die freie Liebe eben oft auch ziemlich wehtut? Also auch das hatte eben einen Bezug zu der sexuellen Revolution, die, ob sie jetzt gescheitert sein mag oder eben nicht, das kann man ja dahingestellt lassen.
Ja, das ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den habe ich besonders bei meinen Interviews mit den Frauen von 68 herausfinden können. Dass ich zum ersten Mal diesen Spruch wirklich verstanden habe, der sagt, dass das Private politisch ist. Das ist dann die Politik der Lebensformen, wie man mit den Kindern zurechtkommt, wie man die innerfamiliale Arbeitsteilung verändern kann und was es bedeutet, ein Anrecht auf ein eigenes Leben in einer Beziehung geltend zu machen. Das sind die großen Themen der Frauenbewegung, die von 68er Frauen im Grunde mit dem Ende von 68 nochmal losgetreten worden ist. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie im Grunde dort eine Praktik des Infragestellens in Gang gesetzt worden ist, aus dem auch andere Formen der Sorge entstanden sind, bis hinein in die Kinderläden, bis hinein in andere Formen der Verantwortung. Alles dies ist zumindest gedacht worden von den 68ern, besonders von den 68er Frauen. Das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Aber die Frauenbewegung ist eine Bewegung, die typisch für die 70er und die frühen 80er Jahre war. Aber eigentlich, es kommt aus dem Herz von 68, aber entsteht eigentlich erst nach 1968.
Es wären's Leute mit dem Soziologen Heinz Bude. Sie haben über die Flakhelfer-Generation geschrieben und die 68er, was irgendwie auch zu einem Werk ihrer eigenen Familiengeschichte geworden ist. Inwiefern?
Ich habe eigentlich bei dem Schreiben dieses letzten Buchs eigentlich erst richtig gemerkt, dass meine beiden Brüder 68er sind. Mein älterer Bruder ist 1940 geboren. Der mittlere Bruder hat mein Vater nie gesehen. Bewusst gesehen, als er 1950 vor der Tür stand. Und der 1940 Geborene hatte auch nur eine schemenhafte Erinnerung an meinen Vater. Und das sind so Situationen, die sich mir alle wieder aufgespült haben und habe plötzlich gemerkt, dass der Begriff des Familienromans auch in einem präzisen Sinne der Roman meiner eigenen Familie ist. Und ich selber als Jahrgang 1945 im Grunde...
54, glaube ich.
Entschuldigung, als jemand, der...
Machen Sie sich nicht älter, als Sie sind.
Ja, stimmt. Also ich bin ein Kind der Bundesrepublik, weiß aber, dass diese Kindschaft der Bundesrepublik auf den Erfahrungen von vorherigen Generationen beruht, die immer etwas mit diesem eigentümlichen Komplex von Krieg und Völkermord zu tun haben.
Heißt das letztendlich, das, was Sie ansprechen, auch diese Depression der 68er, die man sonst gar nicht so in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen hat, ist die letztendlich ausgewachsen aus den Generationen, sprich jetzt nach 50 Jahren findet ein Neuanfang statt?
Das glaube ich schon. Man kann sagen, dass für die 68er und selbst noch für meine Generation die wichtigste Erkenntnis des Lebens war, dass das Schlimmste hinter einem liegt. Wir haben es jetzt mit Generationen zu tun. Wenn die eine Idee des Schlimmsten haben, dann wissen sie, das liegt vor ihnen und nicht hinter ihnen.
Ja, das hätte ich gerade gesagt, weil die reichsten 1% besitzen mehr als 50% des Vermögens. Auch in Deutschland steigt die soziale Ungleichheit. Wo man hinguckt, geht es um Abschottung und es gibt Bedrohungslagen überall in der Welt. Ist das nicht gerade eine Situation, die eine große Unsicherheit auch ausmacht?
Sie haben vollkommen recht. Jetzt ist eine neue Periode angebrochen, wo alle Schutz suchen und nicht wissen, wer ihnen Schutz gibt und gegen wen man und vor wem man diesen Schutz finden kann. Und das sind die großen Fallen, in die wir uns in unserer Gesellschaft hineinmanövriert haben, dass wir nur noch zu einer Idee des Schutzes in der Lage sind, der gegen andere gerichtet ist.
Aus Ihrer Beobachtung haben wir schon gehört, den Blick weiten und Mut zur Gefahr wären Ratschläge. Was kommt denn noch hinzu, wenn Sie sagen, ich habe die 68er jetzt so intensiv beobachtet, zu 50 Jahren 68 habe ich noch das eine, was ich auch mitgeben kann?
Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft, wenn man die 68er als Generation weltweit sieht, als globale Generation, die sie ja auch war, ist es, dass die westlichen Gesellschaften erkennen, dass es andere Gesellschaften gibt, in China, in Indien, in Südafrika, in Nigeria, wo Leute das Gefühl haben, dass sie endlich in der Lage sind, den Abstand, der sich zwischen dem einen Fünftel der Welt und dem restlichen vier Fünfteln der Welt immer tiefer gegraben hat, dass dieser Abstand jetzt zurückgeht und dass der Westen nicht mehr das Monopol auf die Zukunft hat. Und da ist 68 wieder interessant. Wie können wir die eine Welt denken, in der nicht mehr ein Teil dieser Welt das Recht hat, nur für die ganze Welt zu sprechen?
Interessanter Gedanke, weil ja gerade in den Ländern zu beobachten ist, dass sich viel mehr auf die eigene Kultur wieder besonnen wird, statt auf das Globale. Im Grunde ist der Trend ja anders.
Sie haben vollkommen recht. Alle, die die Kolonialisierung hinter sich haben wollen, werden eher mit nationalen Motiven. Das war im Grunde schon die gesamten Befreiungsbewegungen, waren auch nationalistische Bewegungen. Aber für Europa kommt jetzt der wichtige Gedanke zu, dass wir das beobachten können und wir uns ins Gespräch der Weltgesellschaft mit unseren Erfahrungen einbringen müssen, damit die eine Welt auf Dauer gesichert bleibt.
Herr Bude, ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Ausführungen zu den 68ern, die gar nicht so dem typischen Bild entsprechen. Insofern war das für uns heute Vormittag sehr erkenntnisreich. Wie lässt sich das für Sie denn zusammenfassend in einem Satz sagen? Was bleibt jetzt von den 68ern?
Der Mut zur Befreiung.
Eins gehört.